es ist lustig, man sagt ja immer, ne, man muss in Deutschland für alles irgendwelche Prüfungen machen, ob es der Führerschein ist oder ob es der Abi-Abschluss ist. Ja, nur zum Elternwerden, ne, da braucht man keine Prüfung zu machen. Ich glaube, es würde vielen helfen, wenn man einfach so ein paar Grundkenntnisse gleich mit auf den Weg bekommt oder ne, sowas, wo man sich viel Informationen holen kann. Aber ich meine, die meisten arbeiten ja auch bis zum letzten Tag und dementsprechend hat man ja auch oft nicht vorher die Zeit vor Entbindung, sich das alles mal so genauer dann anzugucken.
Essen im Ohr. Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Essen im Ohr, Schwerpunkt Gesundheit. Heute mit einer Kinderärztin aus dem Essener Süden. Hallo im Studio, Dr. Nicole Treptau.
Hallo Herr Pflug, hallo Essen.
Geht's Ihnen wieder besser?
Ja.
Also man muss dazu sagen, Sie hatten einen Skiunfall jetzt in den Winterferien und da hat es Ihnen die Seite ziemlich zerlegt. Was war denn kaputt?
Richtig, ich habe, wie man so schön sagt, als Skifahrer den Schnee geküsst und der rechte Oberarm ist gebrochen und da habe ich immer noch ganz schön mit zu tun, aber ich bin wieder arbeitsfähig und es ist alles gut gegangen, aber es war auch eine besondere Erfahrung.
Konnten Sie denn dann in die Praxis? Ist ja dann schwierig, so lediert zu arbeiten. Wie haben Sie das gemacht?
Richtig, ich habe erstmal ein ganz spitzenmäßiges Team, die das Ganze aufgefangen haben. Ich habe super liebe Kolleginnen, die das mit aufgefangen haben. Und das hat, ich sag mal, meine Praxis und vor allen Dingen meine Patienten natürlich gerettet, dass sie einfach jeden Tag wieder nach unserem Urlaub, der ja auch anvisiert war, wieder jeden Tag in die Praxis kommen konnten und bestens behandelt wurden. Und da muss ich wirklich meinem Team und meinen Kolleginnen sehr, sehr für danken, dass sie das so aufrechterhalten haben, bis ich jetzt wieder richtig ganz einsteigen kann mit meinem
verbesserten
Arm.
Ja, also Sie können mir wieder gut die Hand schütteln. Das hat schon funktioniert. Von daher können wir diesen Podcast jetzt beruhigt aufnehmen. Aber sich als Ärztin selber verarzten zu lassen, ist das besonders unangenehm, so in die Hände von anderen zu begeben?
Eigentlich nicht, weil man hofft ja immer dann oder man denkt immer das Beste. Also als ich da auf der Piste lag, dachte ich erstmal, ist eine ganz einfache Sache. Und als ich dann gehört habe und gesehen habe im Röntgen, dass es doch nicht so einfach ist, ja, dann denkt man so, fragt den Kollegen und weiß dann auch nach wenigen Sätzen ja auch einfach, wie viel Erfahrung da ist. Und dann habe ich gedacht, ich bleibe hier gleich in den Bergen und lass mich operieren.
Für die Skifahrer unter uns, was haben Sie falsch gemacht oder war es ein unglücklicher Zufall von Eis oder irgendwie Wind?
Ich würde ich sah den Sturz schon kommen, als ich mich verkantet hatte, aber ich würde ja sagen, bei den Stöcken nicht mehr in der Schlaufe drin sein. Ja. Danach wurde mir das auch häufiger gesagt, man sollte nicht die Schlaufe ums Handgelenk legen, Genau.
Haben wir noch einen nützlichen Tipp jetzt? Das ist Nicole Treptau, die wir hier hören. Sie führt eine Kinderarztpraxis in Bredeney und wird uns gleich noch mehr erzählen, nicht nur über die eigenen Skiunfälle, sondern über typische Kinderkrankheiten, was heute anders ist als früher, wann Eltern sich keine Sorgen machen müssen und wann ärztlicher Rat gut ist und was Kinder zu besseren Patienten macht als manchen Erwachsenen. Zumindest höre ich die Frage. Ich denke, wir werden was hören. Christian Pflug ist mein Name und ich bin der Gastgeber bei Essen im Ohr. Vor allem die Folgen zum Thema Gesundheit sind bei mir gut untergebracht. Vom Urologen bis zur Palliativärztin, vom Seelsorger bis zur HNO-Ärztin. Ein paar Professoren hatten wir auch schon da. Also da lohnt sich das Durchgucken, was euch interessiert. Überall, wo es Podcasts gibt, kann man ja ein bisschen scrollen. Und das Tolle, jeden Dienstag kommt noch eine neue Ausgabe raus. Inzwischen sind wir fast 5 Jahre schon mit immer neuen Themen für euch da. Nicht nur zum Thema Gesundheit, auch zu den Rubriken Sport und Menschen und vor Ort und solche schönen Sachen. Jetzt aber zu Ihnen, Frau Dr. Treptau. Der Steckbrief kommt jetzt. Ich lese mal vor, das darf nicht zu lang werden und Sie füllen aus. Vollständiger Name.
Nicole Treptau. Dr. Nicole Treptau.
Wann und wo geboren?
Am 28. September 1970 in Münster.
Aha. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
In Gronau, direkt komme ich von der holländischen Grenze weg.
Da, wo Udo Lindenberg irgendwie herkommt.
Ja.
Gronau. Ihre Ausbildung?
Habe ich in Münster gemacht, an der Uniklinik in Münster.
Und danach waren Sie in diversen Krankenhäusern, haben Weiterbildung gemacht und solche Sachen?
Nix, alles in der Uniklinik.
Alles
in der Uniklinik bin ich gleich geblieben, in der Kinderklinik dort. Ich hatte einen fantastischen Chef dort auch und habe dann Neonatologie noch als Fachgebiet weitergemacht. Und die Kinderdiabetologie und da liegt auch sehr mein Herz dran. Und die hat mich dann auch hier nach Essen weitergebracht, als es dann so mit Mann und Kind und so oder vor den Kindern noch, hat es mich dann in den Ruhrpott gezogen, uns beide. Und dann sind wir in Essen hier gelandet und dann habe ich lange Zeit im Elisabeth-Krankenhaus gearbeitet und habe dort auch die Kinderdiabetologie weiter mit aufgebaut und bin dann vor 15 Jahren in die Praxis gegangen.
Und dann sind wir bei der aktuellen Jobbezeichnung?
ja, Kinderärztin und genau, Neonatologin, Diabetologin, DDG heißt das dann so ganz genau. Genau,
das gewartet, steht auf dem Schild. Dass dann noch so Fachbegriffe kommen, ne? Man kennt Kardiologen und Urologen und dann Neonatologin hat was mit Geburt zu tun, ne?
Genau, da macht man eine Zusatzausbildung wirklich für die ganz Kleinen, für die Frühchen und die Intensivstation und die brauchen eine besondere Pflege und eine besondere Medizin und da braucht man auch ein bisschen, um das zu lernen.
Ich hoffe, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt weiter im Steckbrief. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet?
Der Baldener See.
Wo da?
Reising.
Ja. Zahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe. Leider ist mein Mann verstorben. Er hatte einen schweren Hirntumor. Und ich habe zwei tolle Jungs.
Haustiere?
Wir hatten mal zwei Wellensittiche.
Mhm. Lieblingsfarbe?
Gelb. Das sieht man auch in meiner Praxis.
Okay, das macht schon mal neugierig. Lieblingsbestellung im Restaurant?
Salat, Kaiserschmarrn.
Okay, liebstes Urlaubsziel? Ich hätte jetzt gedacht, irgendwelche Berge, wo man Skifahren kann oder nicht mehr jetzt.
Na, eigentlich mag ich ja mehr die Sonne, gebe ich ja zu. Ne? So der Süden, so alles ums Mittelmeer rum, finde ich auch ziemlich schön. Okay. Und ist schön warm und baden dort, ja.
Da wäre ja Südtirol ganz gut, da ist man schnell am Gardasee, ne? Schnell in den genau. Bergen. Ne? Ja, genau.
Italien ist schon okay.
Ist Olympia da in der Nähe und so, alles da. Ihre größte Stärke?
Ich habe viel Geduld, glaube ich.
Und Ihr größtes Laster?
Ich bin manchmal so eine hundertprozentige.
Das belastet andere Menschen schon mal.
Ich fürchte, ja.
So, jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Lieber Kaffee oder lieber Tee?
Kaffee.
Okay, es gab noch keinen Arzt oder Ärztin jetzt in meiner Zeit, der nicht Kaffee gesagt hat. Aber es ist nicht so viel, glaube ich, bei Ihnen, oder?
Nö, nee, also ich glaube 2 Tassen am Tag, das geht, glaube ich, noch.
Okay, das
geht. Da können mich viele toppen.
Ja, lieber Tennis oder lieber Golf?
Tennis.
Mhm.
Ja, jetzt ja nicht mehr. Ich war sehr aktiv, aber jetzt, ich baue es wieder auf.
Also geht, oder ist das für immer verboten? Nein,
man muss vorsichtig sein. Ich könnte wieder mit dem Arm irgendwann Tennis spielen. Ja,
toi, toi, toi.
Ja, ich arbeite dran.
Wünsche ich noch eine gute Heilung. Frühaufsteher oder Langschläferin?
Langschläfer, gerne.
Wann fangen Sie an in der Praxis? 11 Uhr, Sprechstunde?
Nein, 8 Uhr.
Also,
8 Uhr geht's los.
So lange geht nicht. Lieber Fleisch oder lieber Gemüse? Wir hatten ja schon mit dem Restaurant, da war Salat.
Gemüse.
Mhm. Dortmund oder Schalke?
Schalke.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Ich weiter. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen fast zur Sache, weil ich habe ja hier noch das schöne Glas vor uns stehen. Fragen im Glas hat sich die Redaktion mal ausgedacht. Seitdem, ich schiebe Ihnen das rüber, Sie können es selbst öffnen, das ist die erste Übung. Wenn das funktioniert, ist das mit dem Arm funktioniert. Ja, das geht reibungslos. Sie nehmen selber schon mal einen Zettel raus, genau, lesen die Frage vor und dann bin ich gespannt auf die Antwort.
Welche Eigenschaft bewundern Sie am meisten bei anderen? Durchsetzungsvermögen. Ganz klar zu sagen, so, zack, machen wir. Weil ich überlege mal das Ja und man könnte ja und nochmal das Wenn und Aber.
Also nicht zu lange überlegen. Aber Donald Trump wäre ein bisschen zu viel Durchsetzungsvermögen vermutlich.
Oh, auf jeden Fall.
Tut mir leid, das fiel mir gerade an. Das ist auch das andere Extrem.
Das ist extrem, genau.
So eine noch.
Was ist für Sie wichtiger, nett oder ehrlich zu sein? Ehrlich. Immer ehrlich.
Also radikal ehrlich. Ist es nicht immer
radikal
nett?
Radikal ehrlich.
Die Wahrheit ist nicht immer nett.
Ja, man kann sie nett verpacken.
Ja, aber ich glaube, für eine Ärztin ist es besonders wichtig, ehrlich zu sein.
Ja, natürlich.
Wenn auch manchmal schwer, denke ich, aber darüber können wir gleich reden. Wir fangen erstmal einfach mit Ihrem Arbeitsfeld an, mit den Krankheiten. Denn Kinder, und Sie sind für Kinder zuständig, machen jede Menge Infektionen durch. Das weiß jeder Erzieher, jede Lehrerin, Eltern sowieso. Wie schafft man es, sich nicht anzustecken, gerade wenn sie regelmäßig in der Praxis sind und dann kommen kranke und schniefende und hustende kleine Menschen vorbei.
Also mit der langen Zeit, mit der ich angehustet worden bin in den ganzen Jahren, ist da mein Immunsystem, glaube ich, eine Riesenfestung. Da kommt kaum noch was durch. Und wenn man dann die dicken Nieser dann auch irgendwie den Außenweg geht, dann geht das meistens ganz gut.
Tragen Sie Maske in der Praxis oder?
Ganz selten.
Ohne? Macht ja auch ein bisschen Angst, wenn man das gesehen. Also es vielleicht angenehmer, direkt das Gesicht zu haben.
Ja, also manchmal so direkt vor den Urlauben oder so, wenn ich so denke, na jetzt sowas mitnehmen, wäre dann doch doof.
Welche Kinderkrankheit ist eigentlich die ansteckendste?
Ja, das sind so hier Masern und Windpocken. Also ne, beides ja wirklich, gerade die Windpocken auch fliegend, die Masern tödlich, sehr schnell tödlich. Mhm. Aber da impfen wir sehr aktiv gegen.
Ich habe vorhin versucht, mich zu erinnern, welche Kinderkrankheiten mir einfallen. Röteln kenne ich noch. Windpocken, genau, die hatte ich auch. Scharlach, Masern, Mumps. Liege ich da richtig?
Alles oder? Noch unterwegs.
Gibt's
ja.
Alles noch?
Gibt's alles noch.
Welche habe ich vergessen?
Oh, da würde ich heute Abend nicht mehr aufhören.
Ja, man hat sie ja nicht alle, aber Sie haben ja schon die gefährlichsten genannt. Welche Krankheit ist die häufigste in der Praxis?
Wir sind eine saisonale Sache da. Also das kommt je nach Saison. Also ich kann manchmal, ich sag mal, eine tagelang nur Influenza A zum Beispiel haben. Mhm. Dass also wirklich der eine, der rausgeht, gleich der nächste genauso aussieht. Also dass man beim Reinkommen schon fast weiß, was die Patienten hat. Dann haben wir haufenweise Hand- und Fußkrankheit. Dann kommen die da wirklich, also können auch 100 Patienten da innerhalb von 2 Tagen sein, die alle das Gleiche haben. Das geht so saisonal ja durch die Kindergärten, durch die Schulen auch durch und dann kommen die Allergien mit dazu, dass alle mit einer schiefen Nase kommen und sehr viele Allergien dann plötzlich auftreten und die Patienten sich dahingehend verändern, dass sie kein Fieber mehr haben, keine Infektion, sondern tatsächlich allergische Symptome. Mhm. Wir sind so ein Saisongeschäft.
Dann fangen wir mal mit dem Üblichen an. Also Husten und Schnupfen und solche Symptome. Das Kind schnieft und ist total müde und schlapp und stirnwarm, Fieber vermutlich. Ab wann muss ich zum Arzt?
Ich sage mal, wenn sich das Fieber mit Fieberzäpfchen, Fiebersaft wieder senken lässt, wenn die Kinder noch trinken, wenn die Kinder dann mit niedrigeren Temperaturen wieder anfangen zu spielen, dann kann man in Ruhe zuwarten auch. Wenn die Atmung in Ruhe ist, dann kann man auch in Ruhe noch warten. Wir haben manchmal Kinder, die 3-4 Tage durchfiebern und dann ist alles wieder wie vorher und alles wieder gut. Und diese Selbstheilungskräfte der Kinder sind ja riesig da auch. Und die meisten Viren sind ja ganz harmlose Viren auch. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben.
Aber sagen Sie, welche Patientinnen und Patienten würden Sie gerne öfters oder früher in der Praxis sehen? Und bei welchen denken Sie, ach, das hätte jetzt keinen Arztbesuch gebraucht? Fangen wir erstmal mit Letzterem an. Also bei welchen denken Sie, also jetzt Arztbesuch war ja noch nicht nötig.
Das sind diese Erkältungskrankheiten jetzt im Herbst und im Winter und im Frühling auch, die sich dann alle so aneinander reihen. Und manchmal wünscht man sich, dass die Eltern so ein bisschen mehr Geduld haben und einfach nochmal 1-2 Tage zuwarten. Sehen wir auch in der Notfallpraxis ganz häufig, dass man wirklich schon nach dem ersten Fieberzacke von gerade mal 38,6 dann sofort in die Notfallpraxis geht. Das braucht nicht zu sein, solange es die Kinder so weit gut geht, dass sie noch trinken, dass sie noch ansprechbar sind, dass sie noch ein bisschen spielen wollen und dass sich das Fieber immer senken lässt. Aber wir haben natürlich auch die Kinderkrankheit mit dem 3-Tage-Fieber. Da fiebern die bis 40 Grad durch und dass man da dann am zweiten Tag auch mal die Nerven verliert und sagt, mein Gott, ich kriege das ja nicht einmal unter 40. Da bin ich ganz bei den Eltern und sage, dann lieber auch bei uns vorstellen und abklären lassen, ob es nicht doch was Schlimmeres ist.
Und wen würden Sie noch gern lieber früher oder öfter in der Praxis sehen, wo Sie sagen, mal, warum kommt ihr so spät?
Mal ganz ehrlich, ganz viele mit den Entwicklungsverzögerungen, mit denen schlecht sprechen, wenig draußen sind, sich motorisch nicht richtig anstrengen können und die frühere Förderung bräuchten.
Was manchmal Ursachen hat, meinetwegen ein Kind hört schwer und hat dadurch Entwicklungsverzögerungen oder solche Dinge, die man, je früher man sie behandelt oder angeht, desto besser noch ist es natürlich fürs Kind.
Genau, dafür sind ja auch unsere Vorsorgen da, aber auch da flutschen uns ja immer mal welche durch.
Wir reden später noch über diese U- und J und wie sie alle heißen, Untersuchungen. Ich schaue nochmal bei den Krankheiten durch. Gerade so diese Schwelle, wann komme ich mit dem Kind in die Praxis? Ist das heute anders? Sind Eltern heute anders als vor 20 oder 30 Jahren?
Ich denke mal, sehr ängstliche gab es immer schon. Was ein bisschen verloren geht, ist einfach mal die Omas und Opas anzurufen. Hey, wie war das denn, als ich da 2 Tage gefiebert habe? Oder was soll ich machen mit der Kleinen? Und sagt mal, ne, eurer Enkelin geht's gerade nicht gut. Ich glaube, man würde ganz viele gute Tipps bekommen. Aber ich sehe es ja auch, dass eben viel zugezogen sind, dass die Eltern nicht in greifbarer Nähe sind von den Eltern der Kinder, also die Großeltern sozusagen. Und da geht oft die Kommunikation leider auch verloren. Auch durch diese ganzen Trennungsfamilien, wo eben auch die Kommunikation dann oft nicht so ganz gut ist. Und da geht eben dieser eine Anruf vielleicht einfach mal an die eigene Mutter, an die eigene Schwiegermutter, leider verloren. Ich glaube, das wird viel helfen.
Die Kinder kommen ja vermutlich zu großer Zahl zusammen mit ihren Eltern oder Verwandten oder anderen, mit denen sie in Begleitung kommen. Wie oft würden Sie gerne mal Eltern oder Begleitung rausschicken und mit dem Kind alleine sein?
Oh, das mache ich auch. Wenn ich glaube, dass das Kind, gerade auch viele Jugendliche, mir mehr erzählen würden, ohne dass die Eltern dabei sind, haben wir auch eben Vorsorgen, wo ich die Eltern hinaus bitte auch. Und das geht meistens auch sehr problemlos. Und dann sehe ich auch, ich habe bei bestimmten Krankheiten haben wir auch ein Wellbeing-Score, wo die Kinder selber ankreuzen sollen, einfach so einfach aus dem Stand heraus, wie war es in den letzten 14 Tagen. Und da bekomme ich doch immer wieder auch ja, Ergebnisse, wo ich dann auch die Eltern rausbitte und mit dem Kind nochmal alleine rede und plötzlich Sachen höre, die ich vielleicht das letzte halbe Jahr nicht einmal gehört habe und dann selber auch sehr erstaunt bin.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Zum Beispiel bei unseren Diabetikern, die bekommen jedes Mal, wenn sie zu uns kommen, auch diesen Wellbeing-Score und müssen das ankreuzen. Und da hatte ich schon einige Male, dass dort Jungs oder auch Mädchen ja quasi Richtung schwerer Depressionen angekreuzt haben, nämlich dass ihnen eigentlich so am Tag gar nichts mehr so richtig Spaß macht und dass sie keine Lust mehr haben zu irgendwas, sitzen aber lachend und nett sich unterhaltend mit ihren Eltern vor mir und dann grabe ich nach, dann schicke ich die Eltern raus und grab mal nach und dann waren das zum Beispiel intrafamiliäre Konflikte schwer. Dann war das doch eine Inakzeptanz der Erkrankung selber, die so im normalen Gespräch, oh, ne, wie sind deine Blutzuckerverläufe, wie geht's dir, wie kommst du so noch mit deinem Insulin zurecht, nicht aufgetaucht sind vorher.
Und dann müssen Sie ja sehr sensibel sein, dann mit dieser Information umzugehen, die Ihnen ein Kind anvertraut. Wie machen Sie das dann? Sie müssen ja dann schon mit den Eltern sprechen oder gucken, was mache ich jetzt mit der Situation?
Ja, je nach Alter des Patienten auch bespreche ich das dann auch, was wir jetzt mit den Eltern besprechen, ne, oder was sich erstmal so vielleicht ändern könnte, wenn das Kind das anspricht. Meistens aber ist es wirklich so, dass wenn die Eltern dann reinkommen, dass wir das dann einmal klar auf den Tisch legen, das wieder zur Ehrlichkeit auch, und dass wir dann zusammen eine Lösung finden, die ich vorher vielleicht mit dem Kind schon erarbeitet habe.
Was meinen Sie, sind Kinder bessere Patienten als Erwachsene?
Besser ist ein ganz schlechtes Wort, aber sie sind ehrliche Patienten, weil sie genau das sagen, was sie in dem Moment spüren und denken und einem nichts vormachen. Und das haben wir Kinderärzte sehr häufig, dass die Eltern sagen, ach ja, ne, das könnte doch dies oder das sein. Und wenn ich dann die Kinder aber selber, und ich spreche immer die Kinder als erstes selber auch an und spreche viel mit den Kindern alleine und habe die Eltern im Hintergrund, dass man dann plötzlich sieht, dass für die Kinder die Belastung woanders sein kann. Und das hilft sehr.
Was sind vorbildliche Patienten?
Die nicht spucken und nicht hauen und den Mund alleine aufmachen.
Der Wunsch einer Kinderärztin, ja. Also das passiert Ihnen auch schon mal. Also das.
Nein, tatsächlich auch ganz selten. Ich hatte jetzt ja eine Vertretung bei mir in der Praxis und die Kollegin war total begeistert, dass meine Patienten fast alle freiwillig den Mund aufmachen. Das ja merke ich ja nicht, weil es ja immer so ist bei mir in der Praxis. Das ist eigentlich sehr schön. Nein, ich kann mich nicht beschweren über meine Patienten. Die sind wunderbar.
Ich denke, wenn ich mich zurück erinnere an meine ersten Besuche bei Ärzten, ob das Zahnärzte oder Hausärztin oder so war, da war ja ein Riesenrespekt oder auch Angst vor weißem Kittel oder Arzt oder Praxis, Gerüchen und ähnlichem. Was können Eltern tun, um dem Kind die Sorge vor der Ärztin, also dem ganzen Drumherum in so einer Praxis zu nehmen?
Es gibt diese wunderbaren Bücher auch, die man vorher mit den Kindern so durcharbeiten kann. Das ist das Typische, so wie Conny geht zum Arzt oder so. Das hilft immer so, dass man zum Beispiel so einen Arztkoffer zu Hause auch hatte, dass die Kinder dann da einfach mit ihrem Plastikstethoskop da ihre Stofftierchen untersuchen können. Dass man sowas nachspielt, was sie an den Vorsorgen bei uns erleben. Das finde ich immer sehr schön, dass man dann einfach sagt, und das sagen auch viele Eltern, sagen, oh na, nachher muss ich wieder der Patient sein, Frau Treptow. Dann bin ich wieder dran und werde hier untersucht von meiner Tochter oder meinem Sohn. Und das ist ganz schön, weil dann kommt so, ich sag mal, ins eigene Wohnzimmer und dann geht die Angst dabei verloren.
Hat bei mir keiner gemacht, aber mein Zahnarzt hat mir immer Gummibärchen geschenkt. Das fand ich sehr denkwürdig. Aber das ist eine andere Geschichte. War vielleicht eine andere Zeit. Wahrscheinlich hat sich da auch einiges verändert.
Oh, die Gummibärchen gibt es auch bei uns noch.
Ja, Sie sind aber nicht eine Zahnärztin gleichzeitig. Da fand ich das aber immer gut. Aber gefreut hat mich sie natürlich schon als Kind. Wann sind denn die meisten Krankheiten wahrscheinlich? In welchem Alter? Ist das so die Zeit, wo es in die Kita geht und wo der große Austausch der Viren
richtig,
da ist.
Richtig, ja. Ne? Dann kommen die aus den Familien raus, einmal im zweiten Lebensjahr, manchmal erst im dritten Lebensjahr oder später und kommen dann in so einen Kindergarten oder zu einer Tagesmutter, Tagesvater und dann wird ausgetauscht, genau, ne? Weil die Kinder ja alles ablecken, überall reinbeißen und alles mit den Fingern dann wieder anfassen. Und dann kommt so der erste Schub. Also für uns ist es völlig klar, dass so 10 bis 12 fieberhafte Infekte in dieser Kindergartenzeit völlig normal sind.
Ja, und die ganze Familie genießt es dann
und
mit meistens.
Und wir viele, ja, stecken sich mit an.
Wie haben Sie Corona erlebt? Wir hatten vorhin schon mal die Maske, aber die Zeit haben Sie ja auch durchgemacht. War das, wenn Sie rückblicken, sagen Sie, das war eine besonders harte Zeit oder war es eine besonders interessante Zeit? Was hat sich verändert?
Ja, erstmal war ja so ganz viel nicht anders, außer dass ne, wir und unser Team, alle mussten wir mit dieser Maske auch arbeiten und die Patienten waren sehr ängstlich. Wir wissen jetzt aus der Statistik heraus, dass viele zu spät mit ihren Erkrankungen kamen, also nicht nur bei den Erwachsenen, wo ich sag mal viele onkologische Erkrankungen dann verschoben wurden und zu spät entdeckt wurden dadurch. Bei den Kindern ist tatsächlich, wenn die Fieber haben und wenn es ihnen schlecht ging, sind die Eltern gekommen und das ging auch ganz gut. Also ich glaube, wir sind da durch die Zeit soweit ganz als Praxis ganz gut durchgekommen. Das war fast kein großer Unterschied. Die Patienten nur selber, die Kinder, die plötzlich nicht mehr raus durften, die nicht mehr auf die Spielplätze durften, da waren auch wir gerade, wir Kinderärzte ja auch wirklich fassungslos, dass die Regeln so gestrickt wurden. Und da hat man ja auch viel daraus gelernt, dass es sowas nicht wieder vorkommt. Und diese Enthaltung von Kindergarten, von Schule, das, die Folgen haben wir heute noch.
Folgen durch diese soziale?
Durch diese soziale, ja, genau.
Abschottung sozusagen, genau. Zu dieser Zeit. Ja. Gibt es auch Folgen, die durch Corona, Covid selbst entstanden sind, also so Long-Covid-Fälle bei Kindern?
Ja, auch das sehen wir. Wir sehen vielleicht weniger von den ganz schweren Fällen, aber auch die habe ich in der Praxis. Und das ist sehr, sehr schwer, dort auch fachkundige Stellen dann aufzusuchen, wo auch ich natürlich dann auch an meine Grenzen komme. Ich habe gerade jetzt erst gehört, dass wieder eine sehr gute Ambulanz zugemacht hat, die sich gerade um diese schweren Fälle von diesem chronischen Fatigue-Syndrom kümmert und die, ja, jetzt auch verloren geht für all die Patienten in Nordrhein-Westfalen, die weiter zu vermitteln und die an gute Adressen zu binden, das ist ein großes Problem, ja.
Wie gehen Sie damit um? Also behandeln Sie auch oder erstmal rauszukriegen, das könnte eine Nachwirkung sein aus der Zeit, gerade diese Fatigue, Müdigkeit und ähnliches, das gibt ja nicht den Test, wo man dann einen Strich bekommt und weiß, das ist es.
Das ist richtig. Das können wir mit keiner Blutuntersuchung rausfinden. Aber wir kennen die Patienten. Wir wissen, wie sie im Infekt waren. Meistens ja, das, weil sie schon bei uns waren auch. Und wie sie sich danach verhalten und verändert haben. Und man muss ja sagen, das meiste ist ja wirklich nach 3 bis 6 Monaten dann auch wirklich deutlich besser. Und davon profitieren wir Kinderärzte natürlich auch sehr, dass es eine vorübergehende Sache war und immer noch ist und nur wenige viel länger leiden.
Gibt es das auch bei anderen Krankheiten, also Influenza und Ähnlichem, dass man da so Folgewirkungen noch über Monate hat?
Ja. Wir kennen das auch ganz häufig beim Pfeiffer'schen Drüsenfieber. Das ist eben auch mehr noch bei Erwachsenen wieder, aber auch bei Kindern zum Teil eben lange diese Müdigkeitsphasen, diese Schlappheitsphasen, diese Immobilität mit sich zieht, ja.
Sie können das ja wahrscheinlich nur beobachten und können viel darüber erzählen, auch im Nachhinein, auch was Sie gesagt haben, gerade mit den sozialen Kontakten, die den Kindern verloren gegangen ist, dieses wie eingesperrt sein. Im Nachhinein können Sie da noch was machen, das klingt jetzt doof, also dass Sie eben sagen, Mensch, da wäre vielleicht noch eine kinderpsychologische Behandlung gut oder ähnliches?
Haben wir auch ganz viel gemacht, dass wir natürlich dann gesagt haben, so ne, die, bei diesen Familien, da muss aufgearbeitet werden und da muss wieder unterstützt werden, aber das können die Eltern nicht alleine leisten und die Bilder dieser Kinder sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich und wir wissen ja auch das Surrounding der Kinder, das ist ja das Schöne, weil wir die einfach so viele Jahre dann ja auch schon begleitet haben und da helfen uns dann die Kinderpsychotherapeuten, die Kinderpsychologen, die Psychiater. Und da stehen wir im engen Austausch mit, wohlwissend natürlich, dass auch gerade jetzt im Moment, dass es sehr schwierig ist, Termine überall zu bekommen.
Ich nehme schon mal mit aus der Arbeit, da ist auch viel Verhalten beobachten, mit den Kindern unterhalten, vielleicht auch Dinge erfahren, die sie so auf den ersten Blick nicht erfahren haben. Und da kommt auch die Psychologie ins Spiel. Also was Kinder bedrückt oder was vielleicht neben den körperlichen Schmerzen da ist. Fällt sowas auch oft auf bei diesen klassischen Unterhaltungen? Wir haben sie eben angedeutet, so U2 bis U11, diese Kindervorsorgeuntersuchungen, dass sie da merken, oh, da muss man mal genauer hingucken, da stimmt was nicht.
Dafür sind die da. Um das zu entdecken, dafür sind die da. Und gerade wenn man den Patienten eben mehr kennt als nur von einer Vorstellung, sondern wirklich schon vielleicht über Jahre begleitet, dann sieht man, in welche Richtung das so geht. Oder auch das Eltern-Kind-Verhältnis, wie sich das vielleicht verändert hat. Und dann kommen ja doch auch die Fragen so nach chronischen Schmerzen oder chronischen Problemen oder Ernährungsproblemen. Und das kommt erst in dieser Ruhe dieses Gesprächs. Weil ich sag mal, ne, wenn man die Akutsprechstunde hat, dann hat man nur ein paar Minuten immer Zeit. Und dann muss man ganz schnell auf den Punkt kommen, was das Kind jetzt wirklich hat. Und bei diesen Vorsorgen haben wir einfach die Zeit und die Muße auch, das rauszuhören. Und es ist nicht selten, dass dann plötzlich die Eltern erzählen, naja gut, na, Bauchschmerzen, aber kurz vorher haben wir uns getrennt und eigentlich sind wir im Moment gerade auch in Trennung. Und das macht bei den Kindern ganz viel aus. Meine, ja, die Psychosomatik da ist, ist auch eine Aufgabe.
Es hilft dem Kind, es kann auch den Eltern helfen, in dem Moment da Klarheit zu haben. Aber was machen sie, wenn Eltern nicht kooperativ sind? Also quasi vor ihnen weiter streiten oder sie merken, da stimmt was nicht auch im Umgang mit dem Kind?
Dann kann man sich ja auch Hilfe dazu holen. Und da hilft uns ja zum Beispiel das Jugendamt auch, das dann auch die Familien unterstützen kann. Dann eben auch die Psychotherapeuten, die diese Situation als Familientherapie auch abfangen können. Vielleicht ja auch sogar die Ehen retten können. Und da sage ich immer, sind wir Kinderärzte eigentlich auch Familienärzte, ne? Weil ich sehe ganz häufig auch, ne, tatsächlich auch die Erkrankungen der Eltern dann auch an den Reaktionen der Kinder.
Also das kann alles gehen von, wir müssen mal miteinander reden und finden eine Lösung, bis hin zur Kindeswohlgefährdung, wo Sie sagen müssen, da, das geht so nicht, ich muss das Kind schützen.
Das ist natürlich genau das Schlimmste, was wir da so haben und was wir nicht übersehen dürfen bei diesen Vorsorgen, richtig.
Grundsätzlich wird ja viel darüber geredet, dass es Verhaltensstörungen gibt oder Krankheiten wie ADHS oder Autismus oder ein anderes, vielleicht aggressives oder zurückgezogenes Verhalten. Was begegnet Ihnen da am häufigsten? Und stimmt das, dass manches wie eine Modekrankheit jetzt besonders oft diagnostiziert wird? Ich sage das mal so provozierend.
Ja, gut, die Aufmerksamkeit bei Kindern, da wird ja gerne dann schon mal schnell gesagt, ach ne, könnte das nicht sogar eine Krankheit sein? Und das ist es doch seltenst. Die Eltern und die Kinder stehen ja vor dem Problem, dass die Kinder in der Schule nicht mehr aufmerksam sind, dass sie nicht mehr die Leistung bringen, die die Eltern vielleicht erwarten. Und da muss man eine genaue Diagnostik machen auch. Und dazu überweise ich die Kinder auch weiter, dass das dann fachmännisch auch abgeklärt wird. Ist es tatsächlich diese Erkrankung, die dann aber auch sehr konstant und durchgehend ja ein Leben lang eigentlich behandelt werden muss? Oder ist es wirklich nur ein Problem der Umweltfaktoren und man kann durch gewisse Therapien das ganz schnell wieder verbessern.
Merken Sie die Umweltfaktoren Handy und Fernsehen? Ist ja schon fast vorbei, es ist ja meistens dann
irgendwie Fernsehen
Handy,
ist fast, ne? Out, genau, ja. Das Handy ist ein Faktor, überhaupt die elektrischen Medien. Ich sag mal, in der ersten Klasse bekommt man schon ein iPad und arbeitet damit. Und ich sag mal, das ist für die Kinder selber, ist es nicht gut. Ja, wir müssen alle digitaler werden, keine Frage, aber man muss es auch wegnehmen dürfen. Und wenn man sagt, okay, wir machen mal 3 Wochen in der Schule und danach gehen wir wieder auf die Bücher zurück, weil wir wissen eigentlich von dem ganzen Mechanismus unseres Gehirns, wie wir lernen und wie wir speichern und wie wir uns konzentrieren, dass das nicht gut ist. Und wenn Sie durch die Essener Innenstadt laufen und sehen, wie viele Eltern mit Handys ihren Kinderwagen schieben, dann wissen wir, dass schon da die Sprachbildung der Kinder vernachlässigt wird, weil man tippt lieber ins Handy ein, als mit den Kindern zu reden. Das ist verkehrt. Die ersten 1000 Tage eines Kindes sind für die Sprache entscheidend. Und wenn man dann doch lieber aufs Handy guckt, beeinflusst man auch das Verhalten des Kindes. Also wir müssen nicht nur mit den Kindern über die Kinder reden, sondern auch mit den Eltern arbeiten, weil wir ja alle doch sehr abhängig von den Handys mittlerweile sind.
Führen Sie da auch viele Gespräche nur mit den Eltern ohne Kind?
Ja, auch.
Ja, und ja. Das sind nicht immer angenehme Gespräche, oder? Also die Einsichtsfähigkeit ist ja wahrscheinlich unterschiedlich.
Es ist ganz schwierig und ich sag mal, ne, man muss sich auch erstmal selber auch was, wie das mit Nahrungsmitteln einfach ist und mit dem Essen ja auch ist, ne, gesunde Ernährung und so. Erstmal bei den Eltern die Einsicht gewinnen, ne, damit es dann aufs Kind auch wirkt, richtig.
Und gerade wenn Sie was feststellen, wie zum Beispiel eine Sprachentwicklungsstörung oder ähnliches, was ja auch mit Handy, aber mit vielen anderen Dingen zusammenhängen kann, wie sagen Sie das dann den Eltern? Haben Sie so eine bestimmte Atmosphäre und so einleitende Sätze, wie Sie das am besten machen? Ich stelle mir das sehr sensibel vor.
Oh, gerade das ist eigentlich was den Eltern selber auch schnell auffällt. Weil wenn sie ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen und dann plötzlich sehen, ne, dass ihre Tochter, ihr Sohn dann doch nicht so weit ist wie die anderen. Also da kommen viele Eltern von sich aus. Viele Kindergärten sprechen uns Kinderärzte auch direkt schon an, wenn sie das merken. Also das ist eher nicht so das Problem. Es sind auch nur wenige, die dann Eltern, die das dann auch nicht einsehen, dass da jetzt Hilfe nötig ist und dass eine Therapie nötig ist.
Ich habe so Eltern schon kennengelernt, deswegen frage ich einfach, weil da sind sie ja mittendrin und womöglich kriegen sie dann die Schuld in Anführungsstrichen, weil man vielleicht nicht einsehen will, dass das eigene Kind dann doch irgendeine Entwicklungsverzögerung oder ähnliches hat. Aber damit, es lässt sich doch vieles auch verändern. Also um auch mal darüber zu reden, was machen sie denn? Sie überweisen die Kinder weiter, da gibt es verschiedene Therapien und ähnliches. Ne? Also da lässt sich vieles aufholen.
Genau. Und kleine Veränderungen strukturell im Familienalltag bringen ja auch schon sehr, sehr viel.
Und in Ihrer Praxis, es gibt ja so ein paar handfeste Sachen, also um das auch nochmal mit reinzubringen, gibt es ein Labor, EKG, ne, Herz- und Lungenfunktionsdiagnostik, Sonografie habe ich hier stehen, nur mal, um das zu sagen. Und das ist ja erstmal, da wird gemessen, da wird gesehen, da kann man was erkennen. Und dann die Diabetologie haben Sie ja schon selber angesprochen. Sie haben auch eine Diabetes-Sprechstunde und Beratung. Da wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen, was sind denn gerade bei einem Kind die Anzeichen für ein Diabetes?
Wir haben bei den Kindern ja fast ausschließlich, also bei über 95% ja den Typ-1-Diabetes. Das heißt, Diabetes ist ja, Typ 1 ist der Autoimmundiabetes und nicht der Typ-2-Diabetes, den ja, ich sag mal, Millionen von Erwachsenen haben. Und dieser Autoimmundiabetes, der macht sehr schnell und sehr rasant Symptome. Die Kinder nehmen ab, die Kinder trinken wahnsinnig, müssen nachts nochmal einen halben Liter trinken, fangen plötzlich an, ins Bett zu machen, wieder einzunässen. Und das sind so diese typischen Symptome. Und dann sollen die Eltern sofort kommen. Also sofort zu ihrem Kinderarzt. Jeder Kinderarzt macht einen Blutzucker. Jeder Kinderarzt kann da gucken. Und es gibt immer welche, die das einfach, ne, die wirklich auch, ne, viel gerne viel trinken. Das ist die andere Sache. Aber das ist die, sind die wichtigsten diagnostischen Zeichen da bei den Kindern. Und dann muss auch sehr schnell gehandelt werden, weil das dann auch sehr schnell tödlich sein kann. Und das ist anders eben als beim Typ-2-Diabetes, wo man ja leider über Jahre diesen Diabetes übersieht und dann erst die Spätfolgen erkennt. Richtig, ja.
Und beim Kind, was hilft? Also es geht um Insulin und es geht ja vermutlich um die Zuführung von Insulin. Ich habe zwei Sachen gelernt. Erstens, heute ist das viel moderner zu messen, wie viel der Blutzuckerspiegel ist durch so einen Chip, den man irgendwie auf dem Arm hat und wo man dann Gerät dranhängt. Und dann sieht man, ich habe jetzt 98 oder so. Und Insulin spritzen oder als Tablette nehmen, das ist dann eine Sache, wie das dann eingestellt wird.
Genau, also Tabletten für Kinder gar nicht, die brauchen Insulin, weil das ist wirklich das, was der Körper selbst zerstört, diese insulinproduzierenden Zellen. Und dieses Insulin ist mittlerweile durch moderne Pens oder eben durch diese Pumpensysteme ist das sehr elegant geworden. Da hat die KI auch zugeschlagen und hat einfach ein tolles IT-System zugeschlagen, dass man jetzt mittlerweile, ich sag mal, einen Glukosewert im Subkutangewebe messen kann, diesen auf die Pumpe übertragen kann und dann die Pumpe dementsprechend so viel Insulin abgibt, wie nötig ist. Und das sind diese modernen AID-Systeme und ich sag mal, ne, damit können die Kinder wieder den Diabetes auch vergessen, was früher nicht möglich war, weil man eigentlich ständig dran denken musste.
Das ist Insulin, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich diese Diagnose habe, Diabetes Typ 1, dann reicht es nicht oder vielleicht doch, Fragezeichen, die Essgewohnheiten zu ändern und das Verhalten. Also mehr Sport und solche Dinge?
Nein, da ist immer Insulinmangel da. Es ist ein Insulinmangelzustand, den der Körper selber hervorgeführt hat als Autoimmunreaktion. Und das ist nur mit Insulin zu beheben, ein Leben lang.
Aber es schadet nicht dann auch entsprechend oder man muss dann eben auch genau auf die Ernährung achten und das anpassen. Das gehört auch dazu. Ohne Verhaltensänderung.
Richtig.
Ist bei der Krankheit ratsam.
Genau. Man muss wissen, was man isst. Und das lernen die Eltern auch. Das heißt, es ist nicht damit getan, das ist die Diagnose, jetzt gibt's eine Tablette und dann sehen wir uns in 3 Wochen wieder. Sondern die Kinder werden aufgenommen, die Kinder werden geschult, die Eltern werden geschult, was eben die der Kohlenhydratanteil einer Mahlzeit angeht und was die Insulinwirkung hinsichtlich Bewegung, Krankheit, Wochen- oder Tagesrhythmus angeht. Das lernen die alles. Da brauchen die auch eine ganze Weile für. Und danach haben wir eben, da sind wir in Essen wirklich sehr gut bestückt, dass wir eben zwei Schwerpunktpraxen in Essen haben, vier niedergelassene Kinderdiabetologen und eben noch die Kliniken und gerade eben auch ein Diabeteszentrum hier in Essen haben mit dem Elisabeth-Krankenhaus. Das muss ich sagen, da ist man hier in Essen sehr gut aufgestellt, während es ja viele, viele Ortschaften in Nordrhein-Westfalen gibt, wo die Versorgung deutlich schlechter ist.
Essen ein Gesundheitsstandort, das haben wir ja schon öfter festgestellt und bei Diabetologie für Kinder sehr gut. Sind Kinder eigentlich schneller in der Verhaltensänderung oder sind sie zugänglicher, so Dinge umzusetzen, wenn sie das jetzt lernen, mit dem Diabetes umzugehen, oder ist es schwieriger als bei Erwachsenen?
Kinder können sich unglaublich gut anpassen. Und das sehen wir ja nicht nur im Positiven, das sehen wir ja leider auch im Negativen, ne? Wenn man Missbrauch und sowas da anguckt, wie viel Kinder ertragen. Und bei diesen Erkrankungen kommen Kinder da sehr schnell mit gut zurecht auch. Und das sehen wir auch bei diesen seltenen Stoffwechselerkrankungen, dass die Kinder das schnell akzeptieren, vor allem wenn man eben sieht, dass es einem davon auch besser geht. Und die Kinder, gerade wenn die das als Kleinkinder lernen, also beim Diabetes ist ja die Erkrankungsspanne nicht nur die Jugend, das Jugendalter, was immer noch am häufigsten ist, aber eben auch viele Kleinkinder. Und wenn die das mit 2, 3 Jahren bekommen, diesen Diabetes, dann kennen die das mit 4 oder 5 Jahren gar nicht anders, als dass die Kohlenhydrate eben berechnet werden und diese Zahl dann da irgendwo in ihre Insulinpumpe zum Beispiel eingegeben werden muss, bevor man isst. Und Kinder können das sehr, sehr gut akzeptieren. Kinder können auch sehr gut andere Behinderungen akzeptieren und damit groß werden, zumal man gerade im Kindergarten ja auch sehr offen und sehr sehr locker mit diesen Sachen umgeht. In der Schule wird's dann meistens, kommt der erste Dämpfer, wenn alle dann plötzlich auf einen zeigen und sagen, was hat der denn, was hat die denn und warum sieht die so anders aus zum Beispiel. Da kommt sowas dann schon mal eher auf. Und das Wichtigste, was diesen Kindern hilft, sind starke Eltern, die um die Situation wissen, die gut geschult sind, gerade auch bei Diabetes, und die dann aber auch locker damit umgehen können. Und das ist das Wichtigste, so dass wir nicht immer nur die Kinder behandeln, sondern vor allen Dingen ja auch die Eltern mit ins Boot nehmen, dass die die Probleme, die kommen können, vorher sehen und für die Kinder da mitdenken können und vor allen Dingen die Kinder stärken können, dass sie eben trotz dieser gesundheitlichen Schwäche ganz normal leben können.
Wir wünschen uns alle, dass es viele solche Eltern gibt. Und ich wechsle mal von Diabetologie, ich habe hier noch ein paar mehr Stichworte, weil Sie es vorhin angesprochen haben, Allergologie, also sprich allergische Reaktion, Allergien, piekst und juckt da so einiges. Welche Allergien sind die häufigsten?
Ja, jetzt kommen wir gerade in die Frühblühersaison, ne? Das ist die Hasel, die Erle, dann kommt die Birke und dann schniefen die alle, dann gibt's so einen Fließschnupfen, dann husten die alle, haben morgens plötzlich rote Augen und damit kommen die auch in die Praxis. Und wenn natürlich der Rest noch gerade mit Influenza infiziert ist, dann muss man schon mal genauer hinhören und hinfragen und die Eltern fragen und dann nochmal nachforschen, ja, ist es jetzt eher die Allergie oder ist es jetzt eher die Infektion, die ja meistens auch so ineinander übergehen können. Und es gibt sehr gute Akutmittel, die man dann geben kann. Man kann morgens schon die Kinder beim Aufstehen, kann man Augentropfen geben und Nasenspray geben. Im Sommer kommen die Gräser dazu, im Winter ganz häufig ja auch diese Hausstaubmilbe, gegen die man allergisch reagiert und die ja nun mal ständig so irgendwie um einen herum ist, so im Haushalt. Es gibt außer den Akuttherapien auch sehr gute Immuntherapien, die wir anbieten können und die ich auch anbiete und die eine sehr lange Therapiedauer haben, nämlich über Jahre, wo sich der Körper dran gewöhnen soll und dann tatsächlich die Symptome, nämlich diesen Fließschnupfen, diese roten Augen, diese Symptome langsam verloren gehen. Damit haben wir einen guten Erfolg.
Mhm. Werden Allergien mehr im Laufe der Jahre? Vielleicht, weil wir hygienischer sind?
Ja,
oder?
Durch unsere Umwelt. Das wissen wir auch, dass durch unsere Umwelt, dass die Allergiewahrscheinlichkeit sehr viel größer wird im Moment auch und dass wir das viel häufiger haben. Erlebe ich auch bei den Familien. Immer wenn ich die Eltern frage und sage, oh, ist es denn auch bei Ihnen, ist immer häufiger, dass die Eltern sagen, nee, wir haben wirklich gar nichts. Ne? Wie kann das, dass unser Kind plötzlich diese Allergie entwickelt?
Was kann man dagegen tun? Mehr Bauernhof? Mehr Dreck.
Öfter in den Dreck, öfter nach draußen, öfter im Regen mal in unsere Wälder hier in Essen. Hier.
Was tun Sie, wenn Sie nicht weiter wissen und ein Facharzt oder Fachärztin gebraucht wird? Haben Sie da besonders kinderfreundliche Praxen, die Sie empfehlen?
Ja, erstens haben wir ja, ich sag mal, ne, alles unter uns Kinderärzten auch, was wir brauchen. Mhm. Und die Kliniken helfen uns natürlich auch. Ich sag mal, gerade die Kinderonkologie, die Hämatologie bei den ganz schweren Fällen, das machen wir nicht, wir Niedergelassenen auch. Aber wir haben Spezialisten, die auch, ne, wenn ich dann auch sage, das Asthma ist einfach schwer einzustellen, ne, wo wir hinschicken können. Und da sind wir auch untereinander sehr kommunikativ. Wir treffen uns ja immer regelmäßig, wir Kinderärzte, auch alle 2 bis 3 Monate und tauschen uns aus und sind dementsprechend immer auf dem aktuellen Stand. Und also das ist gar kein Problem, entweder auf dem kurzen Weg nochmal, ne, zu fragen, hey, ne, ich habe den und den Fall, ne, was habe ich übersehen, was kann ich noch mehr machen, oder eben dann die Kinder dann auch dort hin zu überweisen. Das ist gar kein Problem.
Jetzt haben wir über viele Krankheiten gesprochen und Diabetes und Ähnliches ist schon eine Belastung für ein Leben. Aber es gibt tatsächlich ja auch sehr schwere Krankheiten, an denen man eben versterben kann. Auch solche Krankheiten werden Sie erleben oder solche Diagnosen. Wie gehen Sie damit um, Kindern eine sehr schwere Diagnose beizubringen? Oder lassen Sie das die Eltern machen? Wie gehen Sie damit um?
Das ist sicherlich erstmal was man den Eltern dann erzählt. Das ist ja auch nicht was von heute auf morgen, sondern ja, ne, man kommt, die kommen mit den Symptomen und dann hat man plötzlich dann die Werte, die einem sagen. Oder eben die Erkenntnis, ich sag mal jetzt gerade, ne, kindliche Leukämie, dass das eben jetzt eine sehr schwere Erkrankung ist. Wobei ja auch da der Fortschritt da ist und wir tatsächlich viele Leukämien heilen können auch. Und das kann ich oft in der Praxis selber nicht erkennen, sondern bei diesen Kindern, die werden dann eben, ne, in die Onkologien, in die Hämatologien, in die Uniklinik überwiesen. Und dort kann man dann die Differentialdiagnosen genauer stellen, dass man wirklich sieht, ist das eben die Form, die wir wirklich schwer mit schwerer Therapie behandeln müssen, aber dann eben heilen können. Und das macht natürlich was ganz anderes aus, als wenn man sagt, man hat ein Syndrom, wo man wirklich weiß, das Kind wird nicht viele Jahre alt werden.
Also bei Leukämie handelt es sich um Blutkrebs.
Ein Blutkrebs,
und,
genau, richtig.
Wo man eben mit Bestrahlung oder Chemotherapie eben auch teilweise die Kinder behandeln muss. Kommen die dann wieder in ihre Praxis und sie sehen, wie sie sich weiterentwickeln und haben mit ihnen zu tun?
Genau, die Akuttherapie bleibt immer in der Fachklinik natürlich. Und danach sind die aber auch bei uns oder zur Impfung oder so, zu Vorsorgen. Und so sehe ich die Kinder auch und spreche dann mit den Eltern regelmäßig. Und dann sieht man den Fortschritt, ja.
Wie belastend ist das für Sie, wenn Sie mit Kindern umgehen, die sehr schwer krank sind? Nehmen Sie das mit nach Hause?
Natürlich nimmt man auch was mit nach Hause. Das kann man immer nicht ganz abstreifen an der Klinik oder an der Praxistür. Aber ich sag mal, damit leben wir ja auch. Und es ist ja, ich sag mal, dafür bin ich Kinderärztin geworden, ne, dass ich davon nicht so viele Diagnosen habe.
Ja, gut. ja, und als ob das nicht genug wäre, kümmern Sie sich auch noch um die ganz Kleinen, die Betreuung von Früh- und Neugeborenen und deren Entwicklung. Da habe ich mir gerade vorgestellt, die sind ja winzig. Haben Sie da Spezialgeräte zum Abhorchen und Fiebermessen, so in XXS Super Small?
Teilweise gibt es das, teilweise brauchen wir das gar nicht. Ja, ich habe ein Mini-Stethoskop auch, das gibt es tatsächlich. Aber oft im Alltag brauche ich das gar nicht, sondern ich kann auch mit meinem Großen das ganz gut alle abhören. Und auch da kommt es auf diesen eigentlich mehr auf die Anamnese der Eltern drauf an, was hat das Kind gemacht, was macht es jetzt nicht mehr und so, wie sich das Kind dort präsentiert. Deswegen bitten wir auch die Eltern bei Säuglingen immer ganz ausziehen lassen und einmal das ganze Kind untersuchen, auch wenn es eben nur eine kleine Fieberzacke war oder so, dass man da wirklich ganz sicher ist, dass man nichts übersieht bei den ganz Kleinen, die ja wirklich selber noch nichts sagen können.
Und da kommen einige eben schon einen Tag nach ihrer Geburt zu Ihnen oder also wie schnell sind Sie dran?
Richtig, richtig. Manchmal machen wir die U2 schon in der Praxis auch. Viele machen das noch im Krankenhaus auch. Und dann sehen wir die Kinder in dem 2., 3. Lebenstag zum Teil auch. Die Regel ist eher, dass sie in der 4. bis 6. Lebenswoche dann zu uns kommen. Das ist dann die U3. Und da nehmen wir uns auch Zeit für. Da wird dann nochmal die Hüfte geschallt und da wird das Kind gut untersucht. Und vor allen Dingen auch bei den Eltern, was mir immer ganz wichtig ist, gerade hier auch in Essen, weil wir auch viele Zugezogene haben, dass ich immer auch so das Umfeld einmal abtaste und dass ich so frage, wenn jetzt wirklich mal der Vater Nachtschicht oder irgendwo hin muss über Nacht wegen seiner Arbeit und die Mutter sich jetzt gerade das Bein gebrochen hat, wer kann Ihnen dann akut helfen? Haben Sie irgendwie Verwandtschaft hier? Haben Sie Bekanntschaft hier? Wer könnte das Kind in dem Moment dann nehmen und dann eben auch anbiete und aufzeige, welche Hilfen einfach die Stadt Essen auch anbietet für solche Fälle?
Würden Sie sich manchmal einen Elternführerschein wünschen, dass Eltern vorher so ein paar Dinge vorher abgecheckt bekommen oder lernen?
Ja, es ist lustig. Man sagt ja immer, ne, man muss in Deutschland für alles irgendwelche Prüfungen machen, ob es der Führerschein ist oder ob es die Schulbescheinigung ist oder ob es der Abi-Abschluss ist oder ob es das Examen ist. Nur zum Elternwerden, ne, da braucht man keine Examen abzulegen und auch keine Prüfung zu machen. Nein, ich glaube, es würde vielen helfen, wenn man einfach so ein paar Grundkenntnisse gleich mit auf den Weg bekommt. Und
was das bieten
ja auch viele Hebammen an, die vorher auch schon Eltern aufsuchen und die man dann wo man sich viel Information holen kann. Aber ich meine, die meisten arbeiten ja auch bis zum letzten Tag und dementsprechend hat man ja auch oft nicht vorher die Zeit vor Entbindung, sich das alles mal so genauer dann anzugucken.
Ich wollte da noch fragen, was sind denn die häufigsten Fehler, die Sie bei Eltern so entdecken, die so frisch in diese Rolle reinkommen?
Zu vorsichtig zu sein. Mhm. Viele Eltern sind zu vorsichtig und ich sag mal, sind ja fertige kleine Menschen, ne? Und da kann man tatsächlich, ich hatte eine Familie, die tatsächlich mich gefragt hat nach einem Jahr, ob sie jetzt mit dem Kind rausgehen dürfte. Da war ich völlig perplex und da dachte ich so, okay, das muss ich jetzt früher ansprechen, dass man tatsächlich mit den Säuglingen direkt nach draußen im Kinderwagen schon durch die Gegend gehen darf und dass die Kinder frische Luft brauchen und solche Sachen, das lernt man auch in Zeit in der Praxis oder dass man gefragt wird bei einem einjährigen Kind, ja, welches Fernsehprogramm denn jetzt das Richtige wäre, damit das Kind gut informiert ist. Und das muss man einmal hören und dann bringt man das in die Vorsorgen mit ein und erzählt den Eltern auch, dass tatsächlich Fernsehen und elektrische Medien für Säuglinge und Kleinkinder nichts sind.
Bleiben Sie da humorvoll und ruhig?
Ja, oder müsst ihr
innerlich durchatmen, aber wahrscheinlich manchmal.
Genau, manchmal sagt man aber nein, ich bin ja froh, wenn man in dem Moment das erkennt und dann eben auch helfen kann und die Eltern aufklären kann.
Eine Zeit lang waren in einigen Stadtteilen in Essen ja kein Kinderarzt verfügbar oder nur schwer. Es gab lange Wege, lange Wartezeiten. Wie ist das bei Ihnen? Nehmen Sie noch Patienten an?
Wir nehmen noch Patienten an. Wir haben ja auch bei uns nebenan, also neben Bredeney ist ja Margaretenhöhe und Harzopf, die auch keine Kinderärzte haben und die kommen natürlich auch alle da zu uns nach Bredeney. Ja.
Sollte es mehr Kinderärzte und Ärztinnen geben?
Diskutieren wir in unserem Qualitätszirkel auch häufiger so. Ich glaube, dass so im Moment die Verteilung ganz gut ist. Wir haben ja, ich glaube, über 35 Praxen. Wir haben fast über 50 Ärzte. Das Problem ist natürlich, dass nicht alle in Vollzeit auch arbeiten. Das sieht man dann auch, ne, sodass eben die Praxiszeiten oft dann eingeschränkt sind auch. Das ist sicherlich immer am Fließen auch, dieses Thema.
Finden niedergelassene Kinderarztpraxen auch immer Nachfolger? Das ist ja gerade bei Hausärztinnen und Hausärzten manchmal schon echt schwierig, dass Praxen dann aufgegeben werden. Wie ist das bei Kinderärzten?
Das passiert jetzt nicht. Das ist bei uns in Essen sicherlich auch schwierig. Ja. Und es kommt sicherlich auch auf die Stadtteile drauf an, wo es etwas schwieriger ist, Nachfolger zu bekommen.
Also auch ein bisschen Fachkräftemangel.
Richtig.
Was würden Sie denn empfehlen? Dann sagen wir mal so, also Sie haben mal gesagt, ich glaube auf der Internetseite steht, ich habe den schönsten Beruf, den ich mir vorstellen kann.
Stehe ich heute noch zu.
Sehr gut. Naja, mal ehrlich, Radiologen und Orthopäden verdienen ja mit am meisten unter den Ärzten, wenn man die Statistik anguckt. Wie ist das bei Kinderärzten?
Sind wir eher so im letzten Drittel. Aber ich sag mal, wer macht es noch mit über 50 so gerne, ne? Dass man einfach jeden Tag wirklich gerne in die Praxis geht und sagt, ja, ich habe da auch Spaß dran und das haben sie als Kinderarzt, das ist es einfach so. Wenn die kleinen Babys sie anlachen oder auch mal anpieseln, ne? Wenn die Jugendlichen dann da sitzen und zum Schluss dann doch dann brummelnd rausgehen und Danke sagen, dann haben sie viel erreicht und wenn sie so den einen oder anderen, den Weg glätten konnten dann und vor allen Dingen ja auch die Krankheiten heilen konnten, muss ich sagen, ist es ein schönes Gefühl, auch wenn man abends mal später rauskommt, was auch häufiger passiert.
Für junge Menschen die beste Empfehlung, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Kinderärztin oder erstmal Medizin zu studieren und Kinderärztin oder Kinderarzt.
Richtig, wir machen im Moment auch viel Werbung und auch meine Kollegen, dass wir zum Beispiel jetzt auch Schülerpraktikanten nehmen, auch was wir früher ja nicht so, weil Kinder, ne, wenn Kinder bei Kindern dabei sind und so, da hatte ich auch selber immer Bauchschmerzen. Aber ich finde, diesen Beruf publik zu machen und das Schöne an diesem Beruf auch zu zeigen oder auch MFA, medizinische Fachangestellte, das ist, das muss ja auch nahegebracht werden. Und das finde ich auch ein Defizit, sehe ich bei meinen eigenen Söhnen auch, dass in den Schulen überall zu wenig wirklich auf das Praktische, auf das Berufe kennenlernen Wert gelegt wird. Und da sollten auch ein Tipp an alle Eltern, bringen Sie Ihre Kinder mehr. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis irgendwelche Fachrichtungen, die in Frage kommen könnten. Und selbst wenn die Kinder abends wiederkommen und sagen, hey, das war schön, aber niemals was für mich, dann haben sie gelernt aus diesem Tag, wo auch immer sie hospitiert haben oder ein Praktikum gemacht haben. Und da möchte ich alle zu ermutigen, gerade wenn die Kinder Richtung 14, 15 gehen, dass man sowas schon mal beginnt.
Letzte Frage. Die KI wird diesen Job wahrscheinlich nie wegnehmen, weil er so von Mensch zu Mensch und persönlich ist, dass man damit hoffentlich nicht rechnen kann. Und Videosprechstunden bei einem Säugling sind wahrscheinlich auch schwieriger. Oder haben Sie Sorge vor der KI? Oder sagen Sie, KI nützt uns in der Praxis, weil der medizinische Fortschritt natürlich wächst?
Sie wird uns sehr, sehr helfen. Also davon bin ich auch überzeugt. Sie wird uns nicht ersetzen, weil niemand kann in das Ohr eines Kindes dann in dem Moment gucken. Es sei denn, die Roboter werden noch so gut. Das werden wir vielleicht nicht mehr erleben. Die Herztöne abhören. Ja, man kann ganz viel schon mittlerweile mit der KI auch machen. Ich denke, es werden gerade Systeme ausprobiert. Vielleicht hat der ein oder andere Kollege es auch schon, ich noch nicht, wo dann tatsächlich in dem Gespräch mit Patient und Eltern es aufgenommen wird und die KI gleich den fertigen Arztbrief danach rauswirft, weil das Wichtigste aus diesem Gespräch dann rausnimmt. Sowas gibt es alles schon. Und wenn das durch den ganzen Datenschutz durchkommt und machbar ist, dann wird sich das auch durchsetzen, keine Frage.
Die KI sagt es nicht, sondern ich muss es sagen, das war schon Essen im Ohr. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon wieder hier fast auf einer Stunde. Aber sehr interessant, sehr spannend, der Talk-Podcast heute mit Schwerpunkt Gesundheit. Zu Gast Kinderärztin Dr. Nicole Treptau. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Sie haben wie traditionell bei uns übrigens gleich noch das letzte Wort. Das machen wir immer so. Eine letzte Frage habe ich doch noch. Wer Sie jetzt so total sympathisch und kompetent findet als Ärztin, bis welchem Alter darf man denn zu Ihnen kommen?
Grundsätzlich ist es so, dass wir für die Kinder unter 18 zuständig sind. Ausnahmen gibt es immer bei den chronischen Patienten auch oder eben wenn man wirklich da auch Anschluss Probleme hat, Internisten zu finden und so. Da ist die Spanne jetzt etwas größer geworden. Aber ganz klassisch ist unser Spektrum natürlich unter 18.
Ja, okay. Ich wollte schon immer mal fragen, bis wohin eigentlich Kinderärztin geht. Ich meine, bei Eintrittspreisen weiß man immer genau, wo eine Grenze ist.
Ich habe auch ältere Patienten, ja. Aber davon dann nur noch ganz wenige, genau.
Ja, ich gebe hier allen Podcast-Fans jetzt noch den Tipp, dass jeden Abend montags bis freitags bei uns die wichtigsten Themen des Tages abrufbar sind. Alles Wichtige aus der Radio Essen Nachrichtenredaktion. Nehmt euch auch gern das Abo überall, wo es Podcasts gibt. Und jede Woche, das habe ich eben ja schon gesagt, kommt eine neue Folge Essen im Ohr auf die Plattformen. Da freut euch auf den Dienstag. Das ist immer der Termin mit den neuen Folgen. Und wer mitreden will oder sich beschweren will oder was auch immer, kann auf manchen Portalen kommentieren oder schreiben an podcast@radioessen.de. Ich bin Christian Pflug und übergebe zum Schlusswort an Dr. Nicole Treptau. Sie haben wie immer und wie üblich bei Essen im Ohr das letzte Wort.
Oh, ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Pflug, und für Ihr nettes Team hier auch und habe mich hier sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.